Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Talk, ein Podcast von und mit Tim Stateles.
Direkt von den Straßen, ihr Opfer!
Heute mit einem Gast, tollen Geschichten und jede Menge Spaß.
Ja, und jetzt sind wir live on air. Jetzt geht's hier los in Folge 39, Episode 39 nach einer, ich würde fast sagen, kleinen Schaffenspause oder so. Ich weiß nicht, irgendwie war zu viel zu tun. Ich gebe es auch ehrlich zu, wieder mal zwischendurch keinen Bock gehabt. Egal, wir sind jetzt wieder hier am Start. Heutiger Gast ist Alex. Alex spielt gerade, also jetzt nicht, aber wenn es dann irgendwann wieder losgeht, gerade bei No Turning Back, hat bei World Eater gespielt, hat bei Bleed Into One gespielt. Aber darüber reden wir jetzt noch. Erstmal, Alex, wie geht's dir?
Einen wunderschönen guten Abend, Tim. Und erstmal vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Ja, mir geht es den allgemeinen Umständen entsprechend ganz gut. Wir alle haben ja momentan so ein bisschen, oder jetzt seit fast 2 Jahren, etwas zu knabbern.
Es ist Wahnsinn, oder? Also ich habe irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist so Zeit, alles so Schall und Rauch, oder? Ich meine, es sind 2 Jahre gefühlt schon immer irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, die sind halt auch einfach weg, die waren nie vorhanden, die gab es halt nicht wirklich, weil halt einfach nichts passiert ist, außer arbeiten gehen und Fernsehen gucken oder so. Und es war halt komisch, weil es gab ja jetzt halt wirklich jetzt Ende Oktober einmal hier das Festival, das Revolution Calling in Holland.
Mhm. Ja, stimmt.
Und das war halt wirklich so ein Riss im Zeitraumkontinuum, so ein ganzer Tag aus Normalität bestehend, so, also ja, für mich Normalität. Es war so schön und die Hoffnung dabei, dass es jetzt vielleicht dann halt auch einfach dann jetzt wieder so weitergeht, obwohl man schon am selben Tag dachte, weil man hat es halt schon so in den Nachrichten mitbekommen, es kommt wieder was auf uns zu und man hat schon geahnt, okay, nächste Woche ist wieder alles ganz anders.
Ja, es ist krass, aber das war denn im Endeffekt auch die einzige Show für dich, die du gespielt hast in den letzten 2 Jahren, oder?
Nein, wir haben eine Woche später noch eine Show in Frankreich gespielt.
Ah, okay.
Kleines Festival.
Mhm.
Und
gut, dann waren es 2 Shows.
Es waren 2, genau. Ja.
In 2 Jahren. Bevor wir, also ne, ist ja logisch, geht ja heute wieder ein bisschen um dich, wie immer. Wir wollen dich ein bisschen kennenlernen, wo du herkommst, was du so machst und so. Trotzdem, ihr habt 2 Shows in den letzten 2 Jahren gespielt. Wenn du deine Bandhistorie mal so ein bisschen überlegst, was war normalerweise dein Jahrespensum in Anführungsstrichen an Shows, die du gespielt hast?
Aufs Jahr, ganz eine interessante Frage. Aufs Jahr habe ich das eigentlich noch nie so runtergebrochen. Ich habe mir halt nur mal überlegt, dass das halt wirklich jetzt so die längste Pause, seit ich aktiv, wirklich sagen wir mal, seit dem Zeitpunkt, seitdem ich auf Tour bin. Ich habe meine erste Tour 1995 gemacht.
Ja. Und welcher Jahrgang bist du, um das einzusortieren?
Ich bin 1977 geboren, 44 Jahre jung.
Ja.
Und wie gesagt, 95 war die erste Tour und da hatte ich einmal noch 98 war mal so sommerfrei, wo man so wirklich in Urlaub war.
Ja.
Und seitdem war eigentlich immer Konzerte spielen oder Touren und dann kam halt dieses große Loch.
Abgefahren. Wirklich, ja?
Kann man so sagen. Also ich wüsste so halt mal, es gab vielleicht auch mal ein Jahr ohne Tour, aber dementsprechend hat man halt so die Läden beackert, ja.
Krass, Wahnsinn. Okay, ey, dann müssen wir ja eigentlich genau da mal hinspringen. Ne? Woher kommst du? Wo bist du groß geworden?
Ja, ich komme aus der Nähe von Saarbrücken, aus dem Vorort von Saarbrücken, aus dem wunderschönen Saarland. Ich bemühe mich auch aufs Schärfste so zu reden, dass die Leute mich verstehen.
Verständlich zu reden.
Genau, ja. Das war so wirklich so ein bisschen so meine größte Sorge so im Vorfeld, so. So, Ulig. und hier lebe ich auch schon immer. Also ich hatte jetzt keine großen Eskapaden irgendwo sonst zu leben. Ich habe halt mal eine Zeit lang wirklich in der City gelebt, in der Stadt. Und da hat es mich aber dann doch auch schnell wieder in den Vorort verschlagen.
Okay, aber halt gemütlich Vorort? Jetzt für mich, Vorort ist jetzt Dorf oder Vorort?
Das ist,
Vorort?
Das ist eher schon ein Dorf, doch, ja.
Okay.
Ist halt so von der City knappe 10 Kilometer, na, 8 Kilometer weg. Ist schnell in der Stadt. Wobei Saarbrücken jetzt für jemanden, der aus Berlin kommt, vielleicht auch nicht so wirklich als Stadt zählt.
Ja.
Du hast zwei große Straßen und Feierabend. Nee, also ein bisschen mehr ist schon.
Okay, da bist du groß geworden.
Genau.
Ganz, also gut bürgerlich. Wie bist du da groß geworden?
Wie ja, muss man sich das vorstellen? Das kann man schon so sagen. Also ich hatte eine sehr schöne Kindheit, muss ich sagen.
Mhm.
Von den Eltern her ist halt schon so ein bisschen so das klassische Saarland-Ding. Mhm. Mein Vater hatte erst in der Grube gearbeitet.
Okay.
Und aber ist noch vor meiner Geburt hat er da aufgehört, weil es da mal hier in der Grube ein Grubenunglück gab, wo halt viele seiner Freunde und so gestorben sind.
Ja.
Und da hat er gesagt, ich kann da nicht mehr runter, ich muss da weg und ist dann halt über einen Bekannten, hat einen Job in einem Kraftwerk bekommen.
Okay.
Und da hat er halt dann gearbeitet bis zum Schluss, bis zu seinem Tod. Und meine Mutter, ja, die war halt zu Hause bei uns. Die hat Schneiderin gelernt, aber sie war dann halt Hausfrau.
Klassisch. Jetzt werden wieder sämtliche Klischees bedient, aber so das klassische westdeutsche Familienbild ja eigentlich, ne?
Würde ich so unterschreiben. Ist halt so. Ja. Ich würde auch lieber euch was erzählen, dass ich so das harte Leben auf der Straße hatte. Nee, eigentlich nicht, weil ich bin froh, dass es so gelaufen ist.
Ja.
Und Kindheit war halt super. Halt ein kleines Dorf, in der Straße mehrere gleichaltrige Jungs und Mädels. Es war viel Gaudi, es ist Wald in der Nähe. Was man halt so macht, ab in den Wald,
Hütten
bauen, Scheiße bauen, Äpfel bauen.
Ich meine, ja, ist doch gar nichts gegen einzuwenden. Ich find's ganz spannend. Logisch, Musikpodcast, du weißt, wie es ist. Wann ging's los mit der Musik bei dir?
Sehr früh.
Und wer hat dich da hingebracht zu irgendeiner Musik?
Die erste Musik, die ich wirklich, wo ich mich erinnern kann, die mich halt gepackt hat und die ich halt dann auch wirklich viel gehört habe über meinen kleinen Kassettenrekorder. Das war halt alles wirklich schon in der Grundschulzeit. Das waren halt die Beatles über meinen großen Bruder.
Ah, okay.
Der halt seit jeher riesen Beatles und Queen und Nazareth und so Sachen halt.
Okay.
Die Sachen halt aus seiner Zeit.
Weil
mein Bruder, der ist halt auch schon, der ist schon 60, ja.
Oh, krass.
Und das war halt so das Erste.
Mhm.
Weil, ja, das wurde mir halt auch schon so in den Schädel reingeprügelt, weil die hat das halt wirklich immer gehört so und fand es auch ganz gut. Und das erste für mich eigene, was halt auch lustig ist, weil das bei meiner Familie nicht so auf Gegenliebe gestoßen ist, waren die Ärzte. Ich weiß nicht, woher ich diese Kassette bekommen habe, aber ich hatte halt eine Kassette von den Ärzten und da war helle Aufruhr bei meiner Schwester. Ich habe halt auch noch eine große Schwester.
Okay.
Die fand das nicht so witzig wegen der Texte, hier von Claudia und so. Und
ja.
Und die hat mich halt dann so verpetzt. Die hat halt dann so zu meinen Eltern gemeint, ja, die Musik hier, die Texte, Schweinkram.
Sag mal.
Also oh, das hörst du mir nicht. Und dann halt immer so leise, so im Zimmer, so abends. Ja, schon immer hier der ein Badass gewesen, ja.
Ja.
Aber die wirkliche Initialzündung für alles, was später gekommen ist, und meine Freunde, meine näheren Freunde, die schlagen jetzt schon wieder die Hände über den Kopf zusammen, weil die sich seit immer Stories anhören können, war halt dann doch wirklich Iron Maiden. Bis
heute. Okay. Wie an Iron Maiden gekommen?
Durch einen Kumpel im Fußballverein. Ja, ich war auch im Fußballverein. Echt.
Okay.
Alle Klischees sind hier dabei.
Können wir auch abhaken.
Stopp. Vorher gab es noch eine Kassette, wo ich Jahre später erst wusste, was da überhaupt drauf ist. Irgendwie kann hier keiner schreiben. Da war keine Kassette beschriftet irgendwie. Das war halt eine Kassette, woher die auch immer kam. Da war halt im Nachhinein, war es mir halt klar, da war halt AC/DC und Accept drauf.
Ui, das ist aber auch eine schöne Mischung eigentlich. Ne?
Und das nach Ärzte, das war dann noch schon mal mehr, oh geil. Also wirklich so härter, schneller kann man jetzt nicht unbedingt sagen, aber
nee.
Ja, eigentlich schon. Okay, das war so dieser Zwischenschritt noch, ja, und dann halt Maiden, wie gesagt, von einem Kumpel, das Album Seven Son of Seven Son, auf Kassette, aber halt so eine Kaufkassette, halt wirklich mit dem Cover, und ich meine, wenn du als Pimp hier Eddie siehst,
ja,
wow.
Da Da bist du natürlich hin und weg, ne?
Ja, und die Musik hat für mich halt auch gepasst. Und das Album ist, bis heute ist das halt eigentlich so wirklich mein Lieblingsalbum. Da laufen Songs eigentlich wirklich bearbeitet oder im Auto, Songs wirklich wöchentlich immer noch.
Wahnsinn, war wie sowas, ich finde das auch faszinierend, wie sowas hängen bleibt irgendwie.
Ganz krass, ja.
Man kriegt's nicht raus, so ja. Irgendwie. Man kommt immer wieder darauf zurück.
Ja.
Weißt du? Ey, lustigerweise, mir fällt nämlich auch gerade, auch wenn es eigentlich um dich geht, mir fällt gerade eine Story bei mir ein, ja. Weil du meintest, du hattest einen Tape zu Hause, was nicht beschriftet war, wo du gar nicht wusstest, was es eigentlich ist und erst später herausbekommen hast, was es ist.
Ja.
Ich hatte sowas Ähnliches. Ich hatte eine CD irgendwann bekommen, als ich als ich kleiner war, stellte sich heraus, das war Trupas Gassenhauer.
Okay, auch mal schön so.
Ja, genau. Die hatte ich von meinem damaligen Betreuer beim Eishockey geschenkt bekommen und konnte damals überhaupt nichts damit anfangen.
Ja.
So, also das war wirklich, und irgendwann Jahre später habe ich erst realisiert, was ich da für ein Goldstück ja überreicht bekommen habe.
Und das ist auch lustig, weil diese Platte habe ich vielleicht circa jetzt vor ein, zwei Jahren erst so für mich entdeckt oder so.
Okay, und, auch nicht schlecht.
Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie mal so geguckt, was man sich so mal so anhören kann. Oder ich glaube, ich habe irgendwo ein Interview auf YouTube gesehen, hier mit dem Sänger. Ich habe den Namen leider vergessen.
Mit Atze?
Ja, ein Interview gesehen, also, jetzt musst du doch mal reinhören. Und ja.
Hängen geblieben.
Läuft dann auch immer mal wieder.
Ja, ja, cool. Aber dann bist du ja, also ne, dann bist du ja eigentlich klassisch über so ein Hardrock in die, oder wenn man
ganz
so.
Ganz klares Ja, ja.
Ne, in diese ganze Musikschiene reingekommen. Wie ging es da weiter? Also ich meine, du warst. Hast du jetzt gesagt, Grundschule oder irgendwann?
Das war, ne? Alles noch so. Beziehungsweise bei der Maiden-Kassette, das könnte auch schon so diese Übergangsphase zwischen Grund- und Realschule gewesen sein.
Mhm, okay.
Da bin ich mir das Album kam ja 88 raus, das müsste auch in diesem Jahr dann gewesen sein. Und da war schon so, ja, mehr oder weniger dann schon Wechsel zur Realschule.
Mhm.
Und da ging es halt dann richtig los, weil da waren wir halt recht schnell so eine Metal-Clique.
Mhm.
Und da wurde halt überspielt und hin und her. Und zuerst halt komplett Maiden Mania bei mir.
Ja. Yeah.
Alles gesammelt, jeden Schnipsel, was man kriegen konnte. Diese
Band. Ach so, krass, ja.
Studiert, ja, ja. Und ja, und dann kam halt dann irgendwann so, dann wolltest du halt mehr. Mhm. Und dann kam aber eigentlich ein recht starker Cut. Also, oder wie soll man sagen? Ein großer Sprung, passt besser, von okay. Maiden.
Ja.
Und das nächste war dann direkt Slayer.
Uiuiui.
Das ist so,
geschwindigkeitstechnisch und sag mal, härtetechnisch dann doch nochmal ein paar Stufen draufgelegt.
Ich dachte, mich tritt ein Pferd ohne Scheiß. wenn du das erste Mal dann halt Slayer hörst, dann denkst du, ja. Und da war halt, und dann, es ging halt recht schnell, es sollte immer extremer werden. So, die Clique, also es war Death Metal und Grindcore. Was ja halt auch Anfang der 90er halt absolut ein Ding war.
Mhm,
diese
ja,
ganzen Florida-Bands, die ganzen Sachen aus Schweden und so.
Ja, ja.
Und es wurde getauscht, dass es eine wahre Freude ist. So, und da war halt dann halt auch ruckzuck, waren dann halt Napalm Death oder halt auch die Trash-Sachen, Creator, Sepultura Arise.
Mhm.
Und der ganze Kram. Und es war halt wirklich immer so der Hunger, es sollte immer extremer werden. Das hat sich so ein bisschen halt auch durch mein Leben gezogen, auch zum Beispiel mit Filmen oder so, halt so ein riesen Horrorfilm-Nerd.
Da kommen wir nachher noch drauf. Da habe ich alles hier auf meiner Liste zu stehen.
Ah, okay. Und dann kam Slayer, jede Menge Tapes und dann auch meine ersten Shows. Da bin ich heute auch noch sehr, sehr dankbar meiner Mutter gegenüber.
Okay, wann ging das los mit den Konzerten bei dir?
Also mein allererstes Konzert war, jetzt darfst du dreimal raten, was?
Entweder Maiden oder Slayer.
Nee, Maiden. Das war 1990.
Cool.
Und da war ich halt echt noch im Pimpf. Da durfte ich gar nicht alleine hin. Da wurde mein großer Bruder gezwungen mitzugehen.
Geil.
Und der hatte echt gar keinen Bock. Und ich habe irgendwie
war
ich das.
Ein Beatles-Fan.
Ja, der war entsetzt. Er hat später mal gesagt, so, ich habe noch nie so viele besoffene Leute schon vor einem Konzert gesehen. Und das Konzert war irgendwie im November und ich hatte im Januar schon die Tickets in der Vitrine stehen bei meinen Eltern im Esszimmer und jeden Tag angestarrt und so. Und als es dann soweit war, war es halt einfach großartig. Und das nächste Konzert, und das halt genau so ein Sprung von Maiden. Das nächste Konzert war dann in 91, ein halbes Jahr später, Sepultura.
Oh, auch nicht schlecht.
Und
aber da bist du ja eigentlich halt voll der Metalhead, ne?
Ja, ja, und ich stehe dazu.
Ja, nee, ist ja auch nicht negativ gemeint.
Das war jetzt auch nicht so gemeint. Nee, ja, ich habe hier neben mir gerade noch so ein Konzertticket hängen von dann nochmal ein paar Monate später, dann Morgoth, die erste Death-Metal-Show. Es ging halt wirklich so bam, bam, bam.
Aber warst du denn, also bei Sepultura und Morgoth, warst du denn da alleine oder musste dein Bruder wieder mit?
Nee, da war mein Bruder schon entlassen. Der wäre auch nicht mehr mitgegangen.
Ich wollte gerade sagen, also ich meine, Maiden, okay, ist schon hart wahrscheinlich, aber dann Sepultura und dann Morgoth, also ich meine, hätte sich ja, weiß ich nicht, direkt umgedreht und wäre gegangen wahrscheinlich.
Der wäre dort einfach gestorben, den hätte ich da können vergraben und hätte ich seine Plattensammlung geklaut. Ja, die wollte ich aber, glaube ich, gar nicht. Faden verloren, wo war ich stehen geblieben?
Bei Morgoth, ja. Also der erstes Death-Metal-Konzert, okay, wie alt warst du da? Also es war jetzt 91,
Das war 91, genau. 13, 14.
14, 15, irgendwas 14, in der Dreh, ja. Wa? Krass, okay. Ne, du kennst ja vielleicht auch so ein bisschen die Gästeliste, die jetzt hier schon gesprochen haben. Es waren so ein paar, ich sag mal, alte Ostler dabei. Ja. Du bist ja dann nur quasi auf der anderen Seite groß geworden.
Ja.
Also hat dich das in deiner Jugend, in deinem Großwerden, um mal jetzt kurz diesen Cut zur Musik zu machen, irgendwie beeinflusst? Hast du davon irgendwas groß mitbekommen oder war das für dich in deinem Großwerden? Ich meine, ne, wie gesagt, die Bands, die waren ja alle da, die haben ja alle gespielt. Hat dich das irgendwie beeinflusst oder beeinträchtigt?
Inwiefern jetzt?
Na, irgendwie bei deinem Großwerden, dass du irgendwie immer dachtest, oh, was ist wohl, weiß ich nicht, ihr seid rübergefahren, habt irgendwen besucht oder was?
Nee, ich wusste, wir hatten wohl entfernte Verwandtschaft. Mhm. Aber da war schon vor meiner Geburt, ist da schon der Kontakt abgerissen. Mhm. Da war nicht viel, da habe ich halt nur mal so am Rande mitbekommen, dass die halt vorher sich mal irgendwie Briefe hin und her geschickt hatten oder so.
Okay.
Und die kenne ich halt nur vom Hörensagen. Und für mich war das halt, wie soll man sagen, und das durfte ich, das gab es halt so nicht. Du wusstest halt, das ist halt so, da gibt es eine Mauer und rüberkommen ist nicht. Und wirklich beschäftigt, in Anführungszeichen, halt wirklich erst als die Mauer gefallen ist.
Mhm.
Du hast halt gemerkt, da passiert jetzt halt was ganz Großes.
Ja, ja.
Und Familien, die sich halt jahrzehntelang nicht gesehen haben oder so, oder da irgendwie, es geht jetzt alles wieder. Das hast du dann sehr wohl dann halt mitbekommen, ja.
Okay.
Aber vorher war das halt für mich halt irgendwie so ein Ort, wo ich sowieso nicht hingekommen wäre.
Du hast deine eigene kleine Welt gehabt.
Genau, und ich, weil wenn es die Musik nicht gäbe, ich weiß gar nicht, ob es mich groß aus dem Dorf rausgebracht hätte.
So. Ja, also hat ja auch was Gutes, ne?
Auf jeden Fall. Ich bin für nichts mehr dankbar als für das. Und ich finde auch viel mehr Leute, die Scheiße labern, sollten einfach mal reisen.
Mal anfangen, die Welt ein bisschen zu sehen, ne?
Mal andere Länder, andere Menschen kennenlernen und dann einfach mal feststellen ganz schnell, hey, es gibt überall nette Menschen und es ist auch nicht alles scheiße dort.
So. Ja, das stimmt. Zurückkommt auf deine Konzerterfahrung, wo waren die ersten Shows? Also war das dann auch alles Saarbrücken bei dir?
Nein, in der Tat. Also das war in der Stadt, in der ich auch zur Schule gegangen bin. Das ist halt eine Industriestadt hier, Völkling.
Mhm.
Das liegt halt zwischen so den zwei großen Städten Saarbrücken und Saarlouis.
Ja.
Völkling ist mittlerweile sehr tot, seit halt halt hier nichts mehr abgebaut wird und so.
Keine Industrie
mehr. Ist halt nicht mehr viel los. Und da war halt eine Sporthalle. Also die Sporthalle gibt's immer noch. Und da hat er wirklich alles gespielt. Und auf deine Frage vorhin noch so, wie das halt war, ob ich da allein hingehen durfte, nein. Also es war halt so, ich hatte halt einen Freund in der Klasse, mein bester Freund in der Klasse, der halt auch überall dann mit hinging. Weil dessen Vater, der hat bei Veranstaltungen dort immer gearbeitet.
Geil.
Als Aufpasser, mehr oder weniger. Ja. Und der hat dann halt auch oft uns Tickets besorgt.
Ja, cool.
Und da konnte ich dann halt zu Hause sagen, naja, der Herr so und so ist halt auch, meine Mutter hat gefragt, ist der auch wieder da? Ja, der ist da. Ja, dann kann ich hingehen, so. Und da war dann halt das komplette Programm dabei. Ich meine, da haben Slayer gespielt, da haben Paradise Lost gespielt, da haben Sodom gespielt, da hat alles. So. Und ja, da war der Alex dann halt auch überall mit dabei.
Nicht schlecht, das ist echt abgefahren. Wann ging es denn los bei dir mit selber auf die Bühne gehen wollen oder mal ein Instrument lernen? Weil du bist ja eigentlich Gitarrist, ne?
Ja.
Okay. Also wann ging das los? Also ich meine, es ist ja manchmal so, ne? Du hörst die Musik, du guckst da deinen, in Anführungsstrichen, Helden irgendwie zu. Irgendwann hat man vielleicht auch selber Bock, mal da hochzugehen und selber was zu machen.
Auch schon früh. Ich habe halt auch schon so, ganz am Anfang habe ich schon mal Keyboard gelernt in der Musikschule. Mhm. Das war aber mehr oder weniger ungewollt gezwungen. So.
Von deinen Eltern?
Mein Vater hatte zu Weihnachten ein Keyboard geschenkt bekommen und ich musste es lernen. So.
Okay, damit er es nicht machen muss, oder?
So, ja, kein, ja. Und ich dann halt so, so hier mit Kassetten, hallo, ich will Musik machen, aber mit dem Ding, was hier kommt nicht vor in meiner Musik. Ich will was anderes machen. Ich wollte halt zuerst Schlagzeug spielen, wie wahrscheinlich jeder. So. Und das hätte sogar geklappt, aber da wurde ich dann überzeugt, du hast ein Instrument und du hast ja noch lange kein Auto und dann kannst du das nirgends mit hinnehmen und bla bla bla.
Ja.
Und dann halt Gitarre. Und dann bekam ich dann auch wirklich recht widerstandslos eine Gitarre. Mhm. Und hatte da auch erstmal noch kurz Unterricht, aber da habe ich recht schnell gemerkt, im Moment, der hat für aus einem Buch Sachen nachzuspielen, da braucht man kein Geld auszugeben, das bringst du jetzt selber bei.
Ja.
Und da wollte ich halt, ich wollte immer in einer ich wollte in einer Band sein, ich wollte Rockstar werden.
Das war das große Ziel, ja?
So, mit 12 auf jeden Fall. Das hatte sich dann aber schon recht schnell erledigt, nachdem ich gemerkt habe, also ich werde nie ein Joe Satriani. Mhm. Und es ist ja doch schwerer als gedacht.
Ja.
Und da gab es dann halt, also mit dem immer extremer werden des Musikgeschmackes, da halt ja auch wirklich so in Grindcore und Noisecore-Sachen gegipfelt ist, gab es dann halt auch schon mit jedem, der irgendwie ein Instrument hatte, irgendwelche obskuren Noisecore-Projekte, also einfach nur Lärm machen. Also
ich finde es ja total spannend eigentlich, diese Entwicklung. Das, also ne, und dann, wenn man sich dann die Bands anguckt, in denen du dann auch gespielt hast und jetzt spielst, dass da der alte Metalhead da in dir nicht mehr hängen geblieben ist.
Die Brücke zum Hardcore war halt auch ganz banal eigentlich. Wir sind halt wieder beim Thema Mixtape.
Ja, okay.
Und du bekommst halt wieder ein Tape. Auf der einen Seite war, soweit ich weiß, auf der einen Seite war Slayer. Mhm. Und auf der anderen Seite war es Gromex-Demo und die Agnostic Front One Voice.
Das liegt ja alles auch gar nicht so weit auseinander, wenn man es mal genau nimmt.
Weil, wenn man die Szenehäuptlinge werden jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber für mich mit halt auch wenig bis gar kein Englisch zu dem Zeitpunkt halt auch noch.
Ja.
Für mich war der einzige Unterschied, es hat für mich alles geknallt, ich fand's geil.
Ja.
Und der einzige Unterschied für mich war, wenn ich mir Bilder angeguckt habe, die einen hatten kurze Haare, die andere lange.
Ja.
Und haben halt ein bisschen anders ausgesehen, obwohl Agnostic Front oder Chromex Anfang der 90er halt auch ausgesehen haben wie eine Metalband.
Stimmt.
Nur vielleicht mehr Tattoos, das war dann halt dann schon mehr verbreitet. Das war halt so der Anfang, dieses wirklich Auseinandersetzen mit Messages oder mit Inhalten. Das kam später, aber das war halt schon so der Anfang und da hast du halt auch gemerkt, als das dann halt so kam, aus der Clique in der Schule, auf einmal kam jemand, der vorher lange Haare hatte, der hatte auf einmal eine Glatze und ein Youth Today Hoodie an.
Okay.
Und dann so, ich bin jetzt ein Hardcore-Skinhead. Okay.
Was ist das?
Skinheads sind aber doch scheiße, oder?
Ja.
Nee, weil so und so. Weißt du, so hast du dich da halt so dann da so reingefunden. Ah, ja, cool.
Okay, abgefahren.
Und dann war halt dann irgendwann auch mal der Besuch der ersten Hardcore-Show fällig.
Mhm, wann war das?
Die erste richtige Hardcore-Show. Also es gab halt auch hier so ein paar lokale Bands, wo du hingetingelt bist. Mhm. Aber so die wirklich erste richtige Hardcore-Show im IOZ Homburg war Sheer Terror. Und das war 92 oder 93.
Okay, das lag ja dann aber alles doch das recht alles, dicht beieinander, ne?
Ja, das ging alles Schlag auf Schlag. Hier war ja alles eigentlich auch so. Wie gesagt, also man denkt halt immer Saarland so, sagen sich Hase und Igel, gute Nacht.
Ja.
Aber hier war schon immer eigentlich reges Treiben und viel los in alle Richtungen, was das
angeht. Ja, aber also ich meine ja auch bei dir, dass du irgendwie so Anfang der 90er ging es mit den ersten Konzerten los und dann, weiß ich nicht, jetzt nicht so irgendwie 10 Jahre erstmal harter Metalhead irgendwie so und irgendwann kommt dann mal Hardcore da mit ins Spiel, sondern mein Anfang der 90er, ersten Metal-Shows, zack, dann ging es da gleich mit Sheer Terror weiter. Also hast du ja wirklich nichts anbrennen lassen.
Nee, das war halt auch wirklich, das Interesse war halt von meiner Seite auch so groß. Ich fand das halt alles so geil und ich wollte halt einfach mitnehmen, was mitzunehmen ist und was das Taschengeld halt hergibt. Ist halt schon so ein Punkt. Aber halt, wie gesagt, du bist halt IOZ Homburg, so einer der Kultläden hier, das gibt es mittlerweile ja auch schon gar nicht mehr. Mhm. Da war halt auch immer so die Policy von dem Laden, egal wer da spielt, 10 Mark Eintritt.
Ja.
Und das konntest du halt schon immer irgendwie so ausleihen. Und wie gesagt, immer noch Riesendank für immer, muss ich halt wirklich an meine Mutter, dass sie mich das hat alles machen lassen und soweit sie konnte, mich auch unterstützt hat, weil man muss halt dazu sagen, 1992 ist mein Vater gestorben. Mhm. Und die hat mir so viel Freiheiten gelassen, hat gesagt, ey, komm, mach. Und sie hat halt auch meinen Freundeskreis gekannt und dachte, ey, das sind alles gute Jungs, besser sie gehen auf ein Konzert und alles ist cool, ich weiß, wo die sind.
Ja, genau, anstatt irgendwo irgendeine Scheiße zu machen.
Genau, ja.
Ja. Okay, wenn du, weil die Frage, also bietet sich ja jetzt auch an, ne, wenn du auf diesen ganzen Konzerten warst und jetzt, ne, du bist da irgendwie groß geworden und du guckst dir die Konzerte heute an. Ich meine, gibt's ja offensichtlich wahrscheinlich einen Unterschied, oder?
Ja.
Oder ist das alles gleich? Oder vermisst du vielleicht auch irgendwas?
Ich denke, da muss ich mir aber halt auch viel ankreiden, dadurch, dass ich halt auf so vielen Konzerten war, dass man heutzutage so ein bisschen abgestumpft vielleicht ist.
Mhm.
Dass einen halt etwas, früher hat mich fast jede Show halt mitgerissen, so. Das war halt, oder halt auch gerade diese Hardcore-Shows. Ich kann dir sagen, als ich auf dieser Sheer Terror-Show war, da war ich alleine.
Ja.
Ich habe mir fast in die Hose geschissen, ne? Ich hier so ein vielleicht, keine Ahnung, 60 Kilo Hämpfling mit langen Haaren, komm da hin und da steht dann halt so der Pulk Skinheads, irgendwie gefühlt dreimal so groß und fünfmal so breit.
Ja, ja, ja.
Und du denkst so, oh, oh. Und die sehen halt lange Haare, Stretch Jeans. So,
ja, was so. Will der denn hier?
Was ist hier los? So, ist der überhaupt schon abgenabelt? So nach dem Motto, weißt du? Und dann halt auch die Qualität des Pits auf der Show zum Beispiel oder auf den Hardcore-Shows oder halt auch mit Stage-Diving. Weil das Stage-Diving auf den Metal-Shows gab's das in Anführungszeichen auch, aber das waren halt ja größtenteils immer Shows mit Barriers.
Da sind dann halt die Leute vorne runtergefischt, ne?
Die sind halt da, du bist halt nicht auf die Bühne gekommen. Dann wurdest du halt so von irgendwelchen bullenähnlichen Menschen, also so das Tierbulle, jetzt nicht hier der Hallo Kelle, die haben sich halt hingestellt und haben die Leute halt hochgeworfen, so anstelle von der Bühne springen. Und dann kommst du halt auf eine Hardcore-Show und du siehst dann auf einmal Leute durch die Luft fliegen und sich mehr oder weniger halt die Fresse verkloppen und denkst, was ist hier los?
Ja, ja,
warum
ja.
haben die Streit? So. Und das war halt, ja, es wirkte sehr gefährlich. Und
wirkt es heute nicht mehr gefährlich?
Irgendwie.
Oder nicht also, nur auf dich nicht gefährlich? Keine Ahnung.
Nee, so dieses Danger-Feeling habe ich eigentlich nicht mehr.
Aber man kann ja auch nicht mehr, also um da vielleicht nochmal anzusetzen, ist, man kann ja damit auch kaum noch schocken.
Richtig.
Oder? Also ich meine, damals war das ja schon noch ein Schockmoment.
Auf jeden Fall.
Also so für die normale Welt da draußen so, ne?
Ja.
Aber heute, ich meine, keine Ahnung, was schockten die Leute heutzutage noch?
Nix mehr. Du kriegst ja auch jede noch so große Perversität mit zwei Klicks angucken. So.
Deswegen. Und, aber vermisst du das? Vermisst du diese, weiß ich nicht, diese Gefahr, dieses oder dieses gefährliche bisschen anders?
Das nicht wirklich. Was ich vermisse, das ist aber halt auch nur so mein persönliches Ding, ist, ich wäre gerne öfter mal wieder mehr so excited.
Mhm. Also grundsätzlich von Bands oder von Live-Shows?
Von Bands. Mhm. Also dieses Gefühl, eine Band zu sehen, die du noch nicht live gesehen hast.
Ja.
Und dieses Wow. Das kommt immer mal wieder vor, zum Glück, weil sonst könnte ich es vielleicht auch einfach sein lassen, wenn das halt gar nicht mehr so wäre.
Hast du ein Beispiel? Für so Aha-Momente, die du jetzt Live-Shows, ne, wir wie gesagt, wir reden immer ein bisschen vor Corona.
Ich finde zum Beispiel, neulich zum Beispiel erst lange nicht mehr gesehen. Das war eine Band, die ich schon mal gesehen habe, aber jetzt mal wieder gesehen und dann wieder gedacht, wow, das ist ganz schön Rubbel die Katz, das war Horsa.
Mhm.
Hat mich halt dann mal wieder so positiv überrascht. Und ja, dann sind halt auch einfach Bands, die man halt auch vielleicht schon mal gesehen hat, die aber dann auch immer noch sagen, okay, das hat einen Grund, warum ich euch geil finde. Das war zum Beispiel auch No Warning.
Okay.
Live, auch wieder geil. Und das ist halt so schwer, wenn du jetzt so aus dem
Nee, Spiel ist greif, ja, also reicht ja schon. Ich meine, es sind ja so zwei Bands, ne, wo man erstmal, weiß ich nicht, wo die eine oder der andere vielleicht jetzt erstmal denkt, ja, gut, nett, so, und dann, weißt du, guckt man sich die Live doch nochmal an und denkt sich, wow, okay, nicht schlecht. Hat der Alex doch recht gehabt. Okay, also dieser Wow, dieser Aha-Effekt, der fehlt dir dann doch manchmal wieder.
Aber und ich glaube, das ist halt diese Zwangspause, vielleicht, was das angeht, ist halt vielleicht auch mal wieder so, du hast halt wieder Bock, es ist halt ja wirklich so gewesen, oder schon immer so, du konntest ja wirklich jedes Wochenende, selbst hier, wenn es nur eine Local-Show war, dir 4 Shows am Wochenende ansehen.
Ja, das
und
stimmt.
Ich mag es ja trotzdem auch gerne hinzugehen, allein schon wegen dem Abhängfaktor. Das ist mir manchmal sogar schon wichtiger, als dass da noch Bands spielen, weil man sich einen Ort hat zum Treffen so. Und hab dann auch irgendwann so ein bisschen mal nachgelassen, wo ich gedacht habe, ey, du warst jetzt selbst die letzten 4 Wochenenden konstant immer weg. Jetzt hast du mal ein freies Wochenende, okay, dies und das spielt da und da. Nee, bleibst jetzt das Wochenende mal zu Hause. Musst halt einfach auch mal pennen oder so. Und wenn es halt mal wieder losgeht, yeah, Karre voll getankt, los geht's.
Ja. Ja, okay, ja, das verstehe ich. Das ist ja auch irgendwie meine große Hoffnung. Also so, was auch die Leute betrifft und so, dass dann alle irgendwie wieder ein bisschen Bock haben oder ein bisschen mehr Bock haben vielleicht auch. Mir ist noch eingefallen, dieser Aha-Effekt, von dem du da gesprochen hast, liegt das daran, dass du einfach schon so viel gesehen hast, so über die Jahre hinweg, so viele Konzerte, oder liegt's an einer fehlenden Entwicklung bei den Bands oder fehlenden Kreativität? Was denkst du?
Das mit der Kreativität ist bei mir halt so eine Sache. Ich bin da nicht verschlossen. Aber ich sag halt immer so, das Rad ist schon rund, das brauchst du nicht mehr runter zu machen. Also wenn du bringst eine Band um die Ecke, die halt klingen wie Chromax, werde ich sie wahrscheinlich geil finden.
Okay.
Und je mehr da an Spielereien oder so reinkommt, ist es halt nicht unbedingt so trifft es halt unbedingt, nicht so unbedingt meinen Geschmack. Ich brauche halt keine Elektro-Einsprengsel oder so.
Ja, das
gefällt mir dann halt einfach nicht. Und
ich bin simpel.
Bitte?
Keep it simple, sage ich.
Ja.
Einfach. Einfach und schlicht.
Ich bin halt auch ein einfacher Mensch und das ist halt so. Ich meine, das ist um Gottes Willen, das bedeutet nicht, dass halt irgendwas schlecht ist. Es trifft halt nur nicht meinen Geschmack. Ich habe halt auch schon, ich sage auch schon seit Jahren, ich würde halt zu einer Band nicht sagen, die Band ist scheiße, nur weil sie mir nicht gefällt. Ich finde, das ist halt schon ein großer Unterschied. So.
Ja, absolut.
Vielleicht sage ich auch mal, okay, ich finde die scheiße. Aber das ist halt nicht wertend gedacht. Das ist halt wirklich dann in dem Moment, wo das ist halt nicht...
Weißt du, dein persönlicher Geschmack ist genau, ja völlig legitim, ne?
Ja.
Jetzt haben wir hier die ganze Zeit über irgendwelche anderen Bands geredet. Jetzt müssen wir mal über deine Bands reden. Also hast du irgendwann Gitarre spielen gelernt?
Kurze Zeit und dann halt autodidaktisch weitergemacht. So, weil
genau. Wann?
Erzähl. Ja, und dann kann ich gerade die Brücke schlagen zu meiner ersten wirklichen Band. Weil wie gesagt, es gab halt hier... zig Noisecore-Krach-Kapellen oder halt auch mal versucht, so eine Hardcore-Band zu machen. Das waren aber alles so Geschichten, die sich halt recht schnell im Sande verlaufen haben. Und die erste wirkliche Band war dann halt NNP, New Noise Project, Mitte der 90er. Und das war halt so eine klassische, zu der Zeit so eine Melodycore-Band. Wieder ein anderer Musikstil, der halt auch, den ich halt auch heute immer noch gern höre, halt so Pennywise, Norfex.
Wann kam das?
Wie sie alle heißen. Bitte?
Wann kam der Einschlag, dieser Skatepunk, was auch immer, Melodycore-Einschlag? Wann hast du das für dich entdeckt?
Das kam halt so wirklich so mit den Hardcore-Sachen. kam das halt auch noch auch so dabei. Ich kann das wirklich gar nicht, wie gesagt, so in der Clique. Wir hatten diese Mail-Order-Listen, die es halt damals so gab. Ja. Frontline, was auch immer, nachher auch definitiv Lost and Found. Mhm. Ich glaube, ohne den Katalog gäbe es ein Viertel der heutigen alten Hardcore-Säcke gibt's gar nicht. Die hätten Sachen nie gekriegt.
Ja.
Inklusive Yours Truly, hier, ist halt so.
Ja.
Dass das halt Bootlegs waren, hat das erstmal keiner gerafft.
Er wollte ja die Musik hören.
Ja, auf jeden Fall. Dann sind halt auch so Sachen wie halt Pennywise und so, ist da halt alles mit reingerutscht. Oder auch NorthX, so, fand's halt auch cool. Ist halt melodischer. Okay, why not?
Ja, passt dann auch mal, ne?
Ja, und das waren halt alles Jungs aus meiner Schule. Und ich hatte die auch mal live gesehen, die gab's halt schon. Ich bin da eingestiegen, also war da nicht bei der Gründung dabei. Mhm. Und hatte die auch mal live gesehen und fand sie scheiße. Aber eines Tages kam halt der Sänger zu mir und auf der Schule machte er, ob ich nicht Bock hätte, da vielleicht Gitarre zu spielen. Und dachte ich, fand ich es jetzt nicht so gut, aber kannst es ja dann vielleicht so machen, dass es dir dann auch gefällt. Und du willst ja in der Band spielen und hier ist eine Band, die halt auch wirklich eine Band ist, die wird nach 2 Wochen sich wieder auflöst, sag ich mal. Mhm. Probierst du mal. Und daraus wurde dann wirklich eine der besten Zeiten und längsten Zeiten meines Lebens, so mit dieser Band und dem ganzen Freundeskreis drumherum.
Wahnsinn, okay. Wart ihr richtig auf Tour mit der Band?
Ja.
Europaweit oder nur deutschweit?
Die erste Tour war mehr oder weniger nur Deutschland. Marc, da war eine Show, glaube ich, noch in der Schweiz, aber da bin ich mir nicht mehr sicher.
Okay, war das diese Tour, also 95 oder wann war das?
Genau, ja.
Ja.
Das war zusammen mit einer Band aus Schweden, die halt so Ska-Punk gespielt haben, Fudgewax, ich glaube, die kennt heute keiner mehr.
Okay.
Aber auf der Tour haben wir halt, also 90% der Shows noch mit einer schwedischen Band gespielt, die halt Leute, die sich für Melodycore aus der Zeit interessieren, bestimmt kennen. Das war Veneria. Veneria?
Ja.
Veneria?
Ja. Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Und das war halt für mich so das Ding, wo ich wusste, ey, das will ich machen. Ich will touren.
Das ist es, du, endlich.
Das war halt 95. Ich hatte gerade angefangen mit der Ausbildung.
Was hast du gelernt?
Ich habe Zerspannungsmechaniker gelernt oder wie man früher gesagt hat, Dreher. Halt
Industrie. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, was ist das? Was macht man da? Aber okay, ja.
Und quasi halt so in den Ernst des Lebens gerutscht, so mit Arbeiten gehen. Und dann gehst du auf
einmal. Aber auch Geld verdienen?
Ja, man muss ja sagen, dass du halt im Industriebereich halt auch schon in der Ausbildung relativ ordentlich verdienst, so im Gegensatz zu anderen Berufszweigen.
Ja, absolut.
Und da war er dann auch gleich gewesen, so der Ausgleich zum tristen Arbeitsalltag. Weil auf Tour gehen, ich meine, ey, du musst zwar auch zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein, um etwas zu tun, aber was dazwischen ist, ist halt, juhu.
Einfach nur
Spaß. Mein eigener Boss, leck mich alle am Arsch. So.
Ja, richtig gut. War das auch das erste Mal, dass du so größer unterwegs warst?
Ja.
Also so, ne, so auf Reisen, mal so komplett andere Städte, überall?
Ach so, nee. Also ich bin halt früher als Kind mit meinen Eltern jedes Jahr in Urlaub gefahren. So.
Okay.
Also das war aber dann halt wirklich, das war immer entweder Schwarzwald oder Österreich.
Mhm.
Das waren so die Orte, die meine Eltern so angezogen haben. Einmal noch in der Lüneburger Heide.
Mhm.
Aber das waren so halt die Sachen, wo die halt hin wollten. Ja. Okay, aber das...
Dann ging's los mit den Bands.
Genau.
Wie lange ging das mit NMP?
Bis 2002 sogar.
Ui, okay, doch ein bisschen.
Das ging bis 2002, ja. Es gab zwischenzeitlich eine Unterbrechung, da der Sänger an Krebs erkrankte.
Mhm.
Und wir dann halt, also... Der sollte erstmal gesund werden und haben wir auch alle fest dran geglaubt.
Macht Sinn.
Und der Rest von der Band, wir haben halt trotzdem weiter Musik gemacht. Dann gesagt dann, ey, wenn er wieder fit ist und dann haben wir direkt was wir machen können, dann können wir direkt eine neue Platte machen.
Ja.
Und er halt auch was hatte, um sich drauf zu freuen. Er hatte halt, war an Lymphdrüsenkrebs erkrankt.
Mhm.
Und wurde dann natürlich, Gott sei Dank, dann auch wieder gesund. Und die erste Show nach dieser Gesundung, die erste Show, die wir wieder gespielt haben, das war mit einer der absolut Abriss-Shows, an denen ich je teilgenommen habe. Also da ging es so ab, dass die Bühnenelemente nachher einzeln standen. Da wurde die Bühne auseinandergenommen. Und auch witzig dabei ist, dass die damalige Vorband dieser Show heute relativ große Säle füllt. Das war nämlich Pesco.
Oi, okay. Die haben die mit aufgebaut.
Hallo an dieser Stelle. Ich warte immer noch auf meinen Check. Nee, Quatsch. Aber es war das ist halt so, ja, halt so schöne Erinnerungen. Ja.
Cool. Hast du noch Kontakt zu den Leuten oder hat sich das auseinander?
Ja, der Kontakt also ist da. Er ist sporadisch. Aber man hört immer wieder voneinander mit dem Schlagzeuger, mit dem Drummer von damals, mit dem schreibe ich halt so alle paar Wochen mal auf jeden Fall. Mhm. Man sieht sich wenig, aber ich sehe sowieso wenig Leute, jetzt sowieso nicht.
Ja, aber man ist jetzt nicht böse oder irgendwas auseinandergegangen.
Nein.
Dann irgendwann ging es weiter mit Bleed Into One, ne?
Genau, da war halt schon parallel.
Okay.
Also nach zum gegen Ende, weil Bleed Into One hat sich 2001 gegründet.
Mhm.
Wenn ich richtig, man möge mich korrigieren, 2000 oder 2001, müsste 2001 gewesen sein.
Gut, das war ja dann wirklich schon parallel.
Und weil es war für mich halt immer noch so, ich wollte halt unbedingt halt auch gerne noch in einer Hardcore-Band spielen. So.
Mhm.
Und dann hat man halt mal, man ist jung, dann kann man auch mal zwei Bands machen.
Naja, absolut. Ich meine, ne, also war es ja dann wahrscheinlich gearbeitet. Oder, also, ne?
Ja.
Und dann ging es halt damit los. Also, warum nicht?
Ja.
Ne? Jetzt pass auf. Also, 2001, 2002 ging das los. Wann habt ihr die erste Platte rausgebracht? War auch so 2003, ne?
2003, die Birds Conserve was neu, ja. Also es gab vorher noch ein Demo-Tape, aber das müsste im selben Jahr sogar gewesen sein.
Ja.
Ja.
Habt ihr Final Prayer beeinflusst?
Jetzt fragst du mich was. Das kann ich dir nicht beantworten.
Nee, war halt nur, ne, wenn man so ein bisschen bei Bleed Into One Discogs guckt, da ist noch so ein Final Prayer Hoodie auf so einem Promo-Bild zu sehen. Und wenn man sich so ein bisschen den Sound anhört, es ist ja schon so dieser Anfang 2000er, so ein bisschen klassisch eigentlich, ne?
Ja,
den ihr da gespielt habt.
Ja, so diese Verbindung halt so zu diesem Mosch. Zeug genau. Und halt trotzdem so Hardcore in Anführungszeichen, klassischer Schule, ja. So New York Hardcore.
Ja.
Einflüsse. Und seit jeher, du verarbeitest halt, wenn du Musik hörst und versuchst selbst halt Songs. Am Anfang habe ich ja Gitarre gespielt in der Band.
Mhm.
Ich habe erst später gesungen.
Ja.
Und ich bin jetzt mittlerweile auch schon seit Jahren davon ab, wenn ich weiß, ich will neue Songs machen, höre ich keine Musik großartig drumherum. Weil du wirst automatisch unterbewusst von dem, was du im Auto oder so gehört hast, irgendwie beeinflusst und klaust, ohne es zu wollen.
Ja.
Deswegen versuche ich da halt immer dann so, okay, jetzt ist eine Phase, wir wollen ein Album machen, jetzt hörst du erstmal die nächste Zeit mal kein Hardcore oder so.
Mhm.
Und,
okay.
Bleed Into One. Final Prayer beeinflusst.
Vielleicht, ja, weil die kam ja ein bisschen später raus, glaube ich. Bleed Into One war ja, also du wolltest eine Hardcore-Band machen. Du hast vorher, hast du gesagt, so ein paar Metal-Geschichten gehabt, aber warst du dann so vom Metal weg oder
nee,
warum,
bis
warum
heute
Hardcore?
Nicht.
Nee, ich meine bandmäßig. Also warum keine klassische Metal-Band nochmal irgendwie?
Das hat halt einfach damit zu tun, halt auch so mit dem, wie gesagt, am Anfang damit beschäftigt und irgendwann setzt dich halt mehr auch so mit dem, was so dahinter steckt, auseinander. Und das hat halt für mich halt alles oder in vielen Teilen halt absolut Sinn ergeben. Mhm. Und auch das Erlebnis auf Shows, das ist eine Hardcore-Show, ist halt wieder ein komplett anderes Ding als eine Metal-Show.
Mhm.
Metal-Show viel mehr so in diese Theatralik.
Mhm.
Oder
okay.
Halt Show.
Schön gesagt.
Show und halt eine Hardcore-Show, halbe Stunde ab aufs Fressbrett. So.
Ja.
Halt immer fasziniert von Singalongs, Stage-Dives und so. Das ist halt einfach geil. Sowohl du bist Teil davon vor der Bühne, als auch du stehst auf der Bühne und die Leute tun das zu deiner Musik, was halt bis heute ein unbeschreibliches Gefühl ist.
Ja, kann ich nachvollziehen, ja. Mit Bleed Into One wart ihr ja auch auf Tour, ne?
Ja.
War das für dich irgendwie anders? Also ich meine, du warst ja davor schon mit der Band auf Tour, jetzt hast du irgendwie in Anführungsstrichen eine neue Band, musikalisch ein bisschen was anderes, aber fühlte sich das genauso gut an oder war das irgendwie was anderes?
Es fühlte sich genauso gut an, das fühlt sich, wie gesagt, für mich bis heute Touren fühlt sich gut an, aber es war mit den Touren wesentlich gesitteter als mit
NNP. Ach, wirklich?
Ja, NNP, also nach meiner allerersten Tour hatte ich irgendwie 2 Wochen Krankenschein, weil ich erstmal wieder auf mein Leben klarkommen musste. Weil da wurde halt exzessiv gefeiert in jede erdenkliche Richtung. Da hatte man Risky schon Ehre gemacht.
Ja.
Und Been to One halt irgendwie so gut wie jeder halt Straight Edge. Und da war der Spaß halt auf einer anderen Ebene so. Mhm. Aber es war halt das eine für sich, das andere alles geil so. Ich liebe halt auch die Jungs von Bleed, auch heute noch. Das ist auch kein Stress, kein Streit, kein nix. Super Typen.
Warum seid ihr auseinandergegangen? Also warum habt ihr es beendet?
Das hing größtenteils nachher an Zeitproblemen.
Okay.
Halt auch Arbeit oder Familie bekommen. Also die anderen haben ja auch alle Family und Kids und so.
Mhm.
Und man hat halt gemerkt, dass es schwierig wird, Zeit für die Band zu finden.
Ja.
Gefolgt von dadurch halt auch so einem kreativen Loch. Und man dann halt sich mal zusammengesetzt hat und gesagt hat, ey, ich denke, wenn es halt so weiter vor sich hin dümpelt und bevor wir dann dadurch irgendwie mal Stress bekommen, sollte man vielleicht einfach einen Strich ziehen und sagen, ey, es war super geil. Lass uns noch eine Show spielen und dann ist es auch gut. So ist
also aufhören, wenn es am schönsten ist. Im
Endeffekt. Genau, kurz und knapp zusammengefasst.
Ja, ja, ja.
Wir hatten im Jahr vorher, oder die letzte Tour war halt auch so für uns auch so ein Highlight. Das war die Tour mit Strength for Reason und Next Step Up. Und wie gesagt, wir sind, ich behaupte jetzt einfach mal hier vor allem, wir sind heute immer noch gute Freunde, alle in der Band.
Mhm.
Und war super. Wir haben ja zwischenzeitlich sogar auch dann zweimal mal wieder eine Show gespielt. Also
ja, das hatte ich gesehen. Das letzte war ja so eine
Aus einem traurigen Anlass, ja.
Genau, ja. Eigentlich. Ne? Aber ja, cool. Aber dann bist du ja auch nahtlos, hast ja gleich die nächste Kapelle dann irgendwie gestartet, ne?
Mit World Eater. Ja, das gab's ja. Also World Eater wurde 2009 gegründet und Bleed to One gab es ja bis 2012.
Mhm, also auch wieder parallel.
Genau, ja, einfach zu viel Zeit, der Kerl. So, ne? Vielleicht können wir ein Buch lesen oder so, dann
ja.
Aber nee, war okay. Dann halt auch Bleed to One. Du hast halt den Bleed to One Sound, aber ich hab halt auch dann irgendwie so, ja, die Musik wurde halt immer moschlastiger, so, oder die, zu dem Zeitpunkt halt irgendwie.
Mhm.
Immer mehr halt auch Beatdown Bands.
Ja.
Und nichts gegen den Sound, aber ich habe gesagt, ey, das ist, alles ist gleich. Es wäre doch mal geil, wenn es mal wieder eine Band gäbe mit kurzen Songs, halt so frühe Agnostic Front oder halt eine Band, die ich halt sehr verehre, Shark Attack, die halt auch von Anfang der 2000er sind.
Ja.
Halt kurz, knackig, Fressbrett. Und wusste auch schon genau, mit wem ich das gern machen würde irgendwie. Ich wusste halt so die Leute, was wird witzig, weil ich weil ein paar Leute von World Eater hatten ja vorher auch eine Band, BYS, bei denen ich halt oft in den Proben auch abgehangen habe und so und war halt geil. Und habe ich auch dort eigentlich wirklich erst den Steven kennengelernt, den Drummer.
Mhm.
Steve kannte ich schon ewig, schon seit er ist schon immer gefühlt. Und genau wie den Michael, den Schnitzel, kannte ich halt auch schon, den kenne ich auch schon. Was, mein Gott, keine Ahnung, kann ich gar nicht mehr rekapitulieren. Aber
seid ihr alle groß geworden zusammen?
Nee, das nicht.
Okay.
Alle, also Steve, den Gitarristen, durch die NNP-Clique wirklich noch aus der Zeit. Mhm. Da war er halt noch einer von den Kleinen. Hallo Steve. Und die anderen halt wirklich alle so durch die Hardcore-Szene.
Mhm.
Schnitzel, ja. Und ich wusste halt, ey, mit denen wird es halt gern was machen. Da war halt auch ein Proberaum und da war die Idee geboren und die hatten auch Bock.
Mhm.
Und ja, der Rest haben wir uns dann wohl zuzuschreiben.
Hast du die Songs geschrieben bei World Eater?
Nein. Ich habe die Texte geschrieben.
Okay.
Und die Songs sind zu einem Großteil dem Michael zuzuschreiben, dem Schnitzel. Okay. Aber nachher auf den Platten, natürlich, ich habe halt auch Songs gemacht und der Steve hat auch Songs gemacht und das war halt so eine, wir treffen uns im Proberaum, machen Songs.
Mhm.
Band. Nicht schon im Vorfeld alles vorbereitet. Das gab's halt auch, also dass der Schnitzel gesagt hat, ey, ich habe hier einen neuen Song gemacht und der halt schon komplett durchdacht war.
Ja.
Und dann trotzdem im Proberaum dann halt nochmal Sachen umgestellt wurden und hin und her. Und wofür ich mich verantwortlich zeige, waren halt wirklich die Texte.
Ja.
Und dieses Visuelle dahinter.
Mhm.
Dieses okay. Konzept hier mit den okay. ganzen okay. Shirts und Artworks und so.
Mit World Eater wart ihr ja auch ein bisschen unterwegs eigentlich.
Wahnsinn. Wahnsinn. In allen Belangen. Wahnsinn, dass wir das machen durften. Wahnsinn mit den kaputten Typen, mhm. die ich liebe. Und das war ja wirklich, ich war ja zu dem Zeitpunkt dann wirklich schon in anderen Bands und halt auch in irgendwelchen Projekten und ich wusste ja. halt, wie es normal läuft. Und bei World Eater war alles anders.
Warum war alles anders?
Man muss halt einfach immer wieder betonen, dass die Idee war, ey, lass mal so eine Band machen und wenn es cool ist, machen wir vielleicht mal ein Demo
mhm.
und vielleicht können wir ja so ein paar Shows spielen. Und, ja. Aber was über uns hereinbrach, als dieses Demo veröffentlicht wurde, hatte ich halt vorher noch nie bei einer Band erlebt. Normalerweise muss es halt irgendwie, da kam direkt so viel Support und Showanfragen, auch für größere Shows und direkt Tourangebote. Da andere Bands, ich hatte fast ein schlechtes Gewissen, weil andere Bands sich halt jahrelang Arsch aufreißen, für irgendwo einen Fuß in die Tür zu kriegen.
Ja, ja.
Und uns wurde es eigentlich dann wirklich so hingeworfen, dachte ich, Dann haben wir uns dann halt auch nochmal getroffen und mal überlegt, Jungs, sollen wir vielleicht doch ein bisschen mehr machen als so ein, zwei Shows?
Da geht ein bisschen mehr.
Und dann holla die ho, ja, dann ging es dann halt los. 9 Jahre, ja. Rauf und runter.
Überall. Wart ihr, also welche Show ist dir da am meisten im Gedächtnis geblieben? Gibt es irgendeine?
Um bei uns also zu bleiben, also mit World Eater waren die Shows hier im Jutz in Saarlouis, halt hier im Saarland, waren klasse.
Ja.
Die Shows in der Chemo in Dresden mit unseren
Grüße.
Kumpels.
Grüße gehen raus.
Auf jeden Fall.
Ja.
Aber eine der wahnsinnigsten Shows, und das soll jetzt halt auch nicht großkotzig klingen, muss er ja auspacken, aber eine der verrücktesten Shows war wohl definitiv Manila.
Okay.
In Philippinen. Also mhm. eine Show, in denen halt irgendwelche Holzstühle und Holzbänke durch die Luft fliegen, so, das war mir auch neu.
Ja, kann ich mir vorstellen. Wie kam es zu dieser Show? Also habt ihr euch selber drum gekümmert? Hat sich irgendwer...
Nein, wir hatten ja diese Southeast Asia Tour gehabt 2013 mhm. und die hatte der Jay von Overthrown, eine Band aus Singapur, komplett
für
uns.
Ja, kenne ich sogar noch, ja.
Genau. Der hatte... Cool. Das fing halt auch an, ich meine, wir alle kennen das, oder jeder, der in der Band ist, es passiert zigmal, zum Beispiel spielst du halt mit einer Band aus den USA und die kommen, ihr müsst unbedingt mal in den USA spielen. Mhm, genau.
Naja, genau so, bla bla, alles klar. Der nächste,
und so
bitte.
Fing das halt auch an. Overthrown haben in Europa gespielt. Wir haben ein paar Shows mit denen gespielt. Und der Jay mhm. kam, ich mache euch eine Asien-Tour, klar. Alex natürlich so, ja, genau. Okay, ja, ist nett, cool, geil, machen wir. Mhm. Ja, nur mit dem Unterschied, dass ich halt, die Tour von denen war zu Ende und irgendwie 4 Wochen später hatte ich die erste E-Mail. Ja, wann kommt ihr?
Scheiße.
Wie? Ja, wollt ihr die Tour irgendwie in drei Monaten machen und so, halt, stopp. Wir müssen erst mal gucken, mit Urlaub und überhaupt und hin und her. Ja, und so hat sich das dann halt entwickelt. Wir hatten es halt wirklich rübergeholt in diversen Ländern.
Geil, cool, ey. Das, ey, manchmal, ne? Einfach nur Glück.
So, das, genau, ja.
Geil, das cool. Wenn du jetzt mal beide Bands, Bleed Into One und World Eater, miteinander vergleichst, bist du, oder nicht miteinander vergleichst, sondern eher so zurückdenkst, so, bist du zufrieden, was du mit den Bands in Anführungsstrichen erreicht hast, was du gespielt hast? Oder bist du irgendwie, scheiße, mit der hätte ich nochmal mehr machen können oder da hätten wir vielleicht noch irgendwas reißen können? Oder bist du, ruhst du in dir?
Ich bin definitiv glücklich und halt auch, darf man so ein Wort wie stolz benutzen? Also ich bin schon stolz auf das, was wir gemacht haben, weil ich finde die Platten halt ja. auch nach wie vor, ich höre die jetzt nicht jeden Tag, aber wenn ich mal so irgendwie so einmal im Jahr, boah, ich hätte Bock mal hier nochmal eine Bleed-Platte zu hören oder so, denke ich, das war doch cool. Ja. Und ich meine, wenn du in einer Band bist und halt, du willst schon irgendwie immer mehr. Du willst.
Na, man, deswegen spielt man doch auch in einer Band, oder?
Genau, aber es gibt halt auch viele Bands, wo ich halt, mit denen ich halt auch dann, wenn man mit denen redet oder mit Leuten redet, die halt von vornherein sagen, ey, ich habe aber keinen Bock, 8 Stunden in einem Van zu sitzen. Ist okay, das ist okay, aber dann musst du halt auch einfach zufrieden und glücklich damit sein, dass du dann halt nur deine lokalen Shows spielst, 2-mal im Jahr. Und für mich war das halt, sowas war für mich halt nie ein Thema. Ich wollte halt immer raus. So. Mhm. Das Ganze verbreiten. Und dann ist es halt, irgendwann kommt halt der Punkt, ziehst du mehr Leute oder ziehst du sie halt nicht? Bist du dann zufrieden mit dem, was du hast?
Ja.
Oder halt eben nicht. Und ich war, bin, natürlich ist es immer so, dass, oh, wäre halt geil, noch hier zu spielen oder halt mal auf dem Festival zu spielen, weil da spielt die und die Band, die du gerne vielleicht auch sehen würdest oder mit denen du gerne mal spielen würdest. Auch das Risiko einzugehen, was ich halt persönlich wirklich immer hatte, so Bands, wo ich halt wirklich cool fand, und du hast dann so ein bisschen so die Panik, wenn du die Bands dann mal triffst. Hoffentlich sind das keine Arschlöcher. So.
Wurdest du enttäuscht?
In den ganzen Jahren vielleicht einmal.
Oh, einmal. Das ist ja nicht schlecht.
Wo ich halt wirklich dachte, so, okay, wir werden keine Freunde. Und ansonsten, gut, es ist halt immer viel Oberflächliches. Yeah, super cool. Ja, das Set war geil. Aber es waren halt keine dabei, die sich halt wie Idioten verhalten haben. Oder ihr dürft jetzt dies oder das nicht oder so. Im Gegenteil.
Okay.
Eher von Bands, wo man das vielleicht erwartet hätte, die sich dann halt als die nettesten Menschen der Welt entpuppt haben.
Ja, absolut, absolut. Aber das ist doch eigentlich eine schöne Sache, oder? Dass man irgendwie auf diese 2 Bands zurückblicken kann und eigentlich sagt oder so für sich denkt, ey, eigentlich, es war eine gute Zeit, die wir hatten. Ihr seid alle nicht im Streit auseinandergegangen.
Ich würde auch jederzeit wieder eine Bleed-Show spielen, wenn sie es anbietet.
Siehst du, hört, das war das Zeichen an alle da draußen.
Und halt auch definitiv World Eater. World Eater ist halt wirklich, ich möchte das nicht über Bleed to One stellen, aber irgendwie ist World Eater halt,
ist nochmal was für sich.
Ist
was
so, Eigenes? Ist wirklich so ein, noch, ist halt so, ist so ein Herzensding gewesen. Mhm. So.
Okay. Weil aber warum? Warum?
Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, in meinem Leben nie so viel gelacht wie unterwegs mit den Jungs.
Aber das ist eigentlich eine super schöne Erklärung.
Genauso habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie so oft den Kopf geschüttelt wie mit den Jungs. Und um Verständnis gerungen. So, ich dachte, Alter, was ist hier los? Ja. Ein Wahnsinnsverein. Und dann halt, weil da halt auch Freundschaften zu anderen Bands waren und diese Kombination, wenn der Haufen zusammen war, tödlich. So.
Aber im guten Sinne.
Ja, auf jeden Fall.
Tödlich im guten Sinne.
Halt so eine Art, eigentlich auch 5 komplett verschiedene Charaktere, wo du denkst, die kannst du nicht in einen Raum stecken, das wird Mord und Totschlag. Aber in dem Moment, wenn wir in dem Bus im Van gesessen haben oder so, war es einfach geil. So.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber das ist, manchmal ist es ja genau das.
Ja.
Ne, so diese ganzen unterschiedlichen Köpfe und weiß ich nicht, diese Craziness oder wie auch immer man das bezeichnen soll, die dann da entsteht.
Ja, absolut.
Großartig. Wir hatten es vorhin schon mal kurz angeschnitten. Du spielst mittlerweile nicht mehr bei World Eater, aber du spielst bei No Turning Back.
Richtig. Und auch da war wieder der Zufall.
Okay.
Es war halt einfach, es sollte so sein, kann man so sagen. Mhm. 2017, genau. 2017 waren World Eater ja dann noch mit Trapped Under Ice auf Tour. Mhm. Und auf dieser Tour hat ein Bandmitglied eröffnet, dass er gerne aufhören würde. Es wurde ihm halt einfach zu viel. Halt mit der ganzen Kurverei und Arbeit und halt auch family-mäßig und so.
Ja.
Und das sind halt Entscheidungen, die musst du halt akzeptieren. Da gab es auch kein böses Wort. Mhm. Da wurde halt nur kurz überlegt, ja, was machen wir? Machen wir weiter mit jemand anderem? Was aber für mich nicht wirklich eine Option war, muss ich sagen, weil halt einfach diese Chemie, was wir eben noch drüber geredet haben, dieser Wahnsinn. Ja. Man hat kurz überlegt, aber es ist einem niemand wirklich eingefallen, wo du direkt gesagt hättest, ey, lass uns den in die Band holen, das passt.
Mhm.
Und da war dann recht schnell die Entscheidung da, ja, dann lass halt aufhören. Ist ja alles cool, bevor wir uns halt irgendwie noch ankeksen.
Ja, klar.
Da wurde das dann halt schon, das war im Oktober. Und ich war für November schon als Aushilfe bei einer No-Turning-Back-Tour fest eingeplant.
An der Gitarre. Okay.
Und wie du ja auch weißt, Martijn hat ja auch die World-Eater-Sachen gebucht.
Mhm.
Und ich habe ihm dann natürlich auch gesagt, ey, pass auf, World Eater werden sich auflösen. Wir würden aber gerne nächstes Jahr auf jeden Fall noch eine Tour machen, so zum Abschluss. So. Und ja, dann kam halt jener November. Ich gehe mit No Turning Back auf Tour und nach irgendeiner Show haben sie mich dann gefragt, ey, wenn es World Eater nicht mehr gibt, ob ich nicht fest einsteigen möchte. Was mir dann natürlich, weil ich habe natürlich als beschlossene Sache war, dass es World Eater bald nicht mehr gibt, habe ich natürlich schon wieder überlegt, okay, was machst du jetzt?
Ja, ja, ja.
Ohne ist keine Option. Und dann haben die mich gefragt und wir sind Freunde und alles ist super. Und dann musste ich nicht mehr lange überlegen. Habe gesagt, alles klar. Und damit kann ich auch endlich mit dem Gerücht aufhören, dass ich World Eater aufgelöst haben, damit ich bei No Turning Back spielen kann. Nein.
Es war alles schon in Sack und Tüten mehr. Gab's da so eine Gerüchte?
Du hörst halt immer mal so, ja, das hat er bestimmt nur gemacht, weil Fame, keine Ahnung.
Also naja, klar, Fame weißt du, so. jetzt bist du die Stufe höher, bist du aufgestiegen.
Ja, ja, jetzt gehe ich nicht mehr arbeiten. So.
Ja, gerade die letzten
Jahre. Ich hätte gerne in den letzten 25 Jahren einfach gerne einen Euro für jedes Mal, wo mich jemand gefragt hat, ob ich noch arbeiten gehe.
Ja, na, aber ne, das ist halt so ein komisches Bild, was dann entsteht, wenn man, keine Ahnung, sieht, die Band ist halt überall unterwegs, keine Ahnung, in Südostasien bist du unterwegs und dann tourst du da, dann spielst du hier. Aber mittlerweile sollte ja klar sein, so viel Geld bleibt da nicht hängen.
Nee. Ne? Das ist wirklich eine Herzenssache und es ist Spaß und es ist dein Ausgleich.
Ja,
zu
ja,
dem,
ja,
was du halt machen musst, um über die Runden zu kommen. Und ich kann es mir halt auch einfach nicht vorstellen, das nicht mehr zu tun, solange ich kann, gehen kann, alles okay ist.
Ja.
Hoffe, gesund zu bleiben, werde ich das auch weiterhin tun.
Dann hast du ja im Grunde genommen eigentlich so, wie lange? Zwei gute Jahre gehabt mit No Turning Back und dann kam die Pandemie.
Und dann kam die Pandemie, ja.
Ja.
Wir hatten im Februar letzten Jahres noch so ein Weekender mit No Warning.
Mhm.
Und als ich da von sonntags nach der Show nach Hause gefahren bin, ey, da habe ich noch nicht damit gerechnet, dass es das jetzt einfach mal war, bis
Ja.
November des Jahres drauf, so.
Und ja, das hat, glaube ich, keiner.
Und da muss ich halt auch noch beschämt zugeben, dass es, als das dann losging hier so, dachte ich so, ach, erst mal so ein paar Wochen hier mal Beine hochlegen, nichts machen, ist ja ganz lustig. Ja, aber das hätte soll bitte bei nach so 2-3 Wochen hätte das soll bleiben und dann bitte wieder back to normal und nicht so, wie es wurde. Und wir tun halt einfach auch die ganzen Leute halt aus diesem, die halt einfach das überhaupt erstmal möglich machen, dass so Hansel wie ich eine Bühne haben zum Spielen, die halt hier, für die es halt einfach nicht besser wird, wie die ganzen Läden, die ganzen Techniker, weil mir erzähle ich das, den Bookern.
Ja. Ja, es ist egal. Ja. Brauche nicht drüber reden, aber ja, es ist auf jeden Fall eine brutale Situation für alle, die da in der, also ne, die da irgendwie doch ihr Geld mit verdienen.
Genau.
Aber kommen wir zurück zu schönen Sachen. No Turning Back wird's, also ne, sind nach wie vor da, wenn die Pandemie irgendwie irgendwann mal vorbei ist, wenn Shows wieder stattfinden können.
Aber hallo, ja.
Dann geht's auch mit No Turning Back logischerweise weiter.
Ja, wir planen ja auch schon fleißig, weil ich glaube, du musst halt auch einfach weitermachen in irgendeiner Art und Weise.
Absolut,
das ist nicht, stagnieren, weil dann.
Ja, dann wirst du selber auch doof, glaube ich.
Ja, und verläuft sich dann halt auch vielleicht.
Ja.
So. Wir haben jetzt klar den Wunsch oder das Bedürfnis, also nächstes Jahr hat die Band No Turning Back 25-jähriges Jubiläum.
Mhm.
Und wir haben jetzt angefangen, Songs zu machen für eine EP.
Mhm.
Und die soll halt auch nächstes Jahr irgendwann erscheinen. Die Anfang nächsten Jahr, also so bis Frühjahr wollen wir die halt aufnehmen.
Ja.
Da laufen halt jetzt hier Ideen sammeln, aufnehmen.
Na, das ist doch top. Also auch da immer in Bewegung bleiben.
Und die Späte, dass die Tour nächstes Jahr im Mai stattfinden kann.
Naja, wir schauen mal, ne? Es bleibt spannend.
Ende Mai. Es sollte doch, also bitte.
Ey, du, ganz ehrlich, wenn die Tour, also man kann ja gar keine Garantien mehr abgeben. Nee. Wenn die Tour rollt, dann findet sie statt. Alles andere ist alles Spekulation.
Ja.
Weißt du? Kommen wir weg von der Musik. Ja. Kommen wir zu einem anderen Hobby von dir. Wir hatten es ja vorhin noch mal ganz kurz angeteasert. Horrorfilme.
Ja.
Also wer dir auf Instagram so ein bisschen folgt, der weiß das. Du hast da irgendwie so ein Fable für ganz absurde Filme. Also ja, wir reden ja jetzt nicht so von keine Ahnung, so Gruselfilm oder so, sondern wir reden ja schon klassisch Splatter, wilde Filme.
Ja, das ist eigentlich parallel wie Musik. Du fängst als Kid ist es halt super spannend, damals noch, ich meine, in Deutschland war ja alles verboten, da war ja hier, die waren ja alle verboten, das waren die bösen Filme. Mhm. Und du hast halt dann irgendwie eine Kopie von irgendeinem Film auf Videokassette bekommen. Und du hast eigentlich nichts mehr erkannt, aber du hast den Film gesehen. Also du hast ihn gehört. Du hast so ein bisschen Rauschen gehört oder so. Und hast dann irgendwo immer noch ein Messer aufblitzen sehen, weil die Kopie schon so abgeranzt war.
Krass.
Ja. Und es fing halt wirklich an so mit den Klassikern, so Nightmare on Elm Street, Muttertag. Und dann ist es halt auch so, irgendwann halt irgendwie wird es halt immer so ein bisschen extremer. Mhm. Wobei ich sagen muss, dass es jetzt auch so in den letzten ein, zwei Jahren bei mir ein bisschen rückläufig ist.
Also kein Interesse mehr, oder was?
Es ist im Endeffekt halt auch immer dasselbe. Und irgendwie okay. Hat es da auch irgendwann auch mal so ein bisschen Überdruss von Abartigkeiten. So. Also es, okay, gab halt so, es gab halt mal so eine Phase, da konnte es halt einfach nicht krass genug und realistisch genug. Und dann fängst du halt irgendwann auch immer an, dich zu fragen, ob du nicht vielleicht einen an der Waffel hast. So.
Ja, aber was, also ich meine, mittlerweile kann man so eine Filme, da muss ich jetzt nicht in Schwierigkeiten bringen, aber so eine Filme legal kaufen? Oder ja, ist das denn doch irgendwo schon so ein, weiß ich nicht, so ein...
Nee, es gibt wohl halt, ich meine, Deutschland ist ja auch ein spezieller Fall. Also in Deutschland, dass da was irgendwie in einer Beschlagnahmung endet oder so, ist halt wesentlich wahrscheinlicher als zum Beispiel im benachbarten Ausland wie Österreich oder so.
Okay.
Und du kannst die halt ganz normal kaufen auch.
Ja,
es gibt halt Titel, die dürfen halt nicht beworben werden und das ganze Pipapo. Aber wenn, ich meine, das ist wie ein Mail-Order für Musik, gibt es Mail-Order für Filme.
Ja, ja, klar.
Und da kannst du die halt mittlerweile heutzutage, ist halt auch nicht mehr. Das war, ist wie bei Platten. Früher, es war halt super spannend, an eine bestimmte Platte ranzukommen und die dann wirklich in Händen zu halten und halt von Artwork über Textblatt über am Vinyl zu schnuppern, alles abzuarbeiten. Genauso war es auch mit Filmen. Du warst halt super happy, wenn du halt irgendwoher einen Tanz der Teufel gekriegt hast.
Mhm.
Der steht jetzt ab 16 im Mediamarkt. So.
Ist halt, nichts Besonderes
mehr. Ist halt nichts, ja. Ist ja, halt ja. Wirklich so. Ist halt so dieses Sammelding, so dieses nach obskuren Sachen halt zu suchen.
Ja, hast du zwei Fragen dazu. Hast du einen Lieblings-Horrorfilm, wo du sagst, also vielleicht auch eine Empfehlung, wenn du sagst, ey, ihr wollt da irgendwie mal so einen Splatter-Film reingucken, guckt euch das mal an. Und dann, zweite Frage, gab es einen Film, der dich nachträglich richtig beeinflusst hat? Also wo du dachtest, um Gottes Willen, was ist das denn für eine kranke Scheiße?
Grundsätzlich Filme, wo ich halt auch mal ausmache, die ich halt hole, weil du halt in Foren liest, wo Leute die Filme abfeiern, du denkst halt, guckst da mal an, aber wo du dann halt irgendwie dann auch merkst, brauche ich jetzt nicht wirklich, sind halt solche Fake-Snuff-Filme.
Okay, ja, ja.
Da ist halt so, die ersten dachtest du halt, oh, leck, krasse Scheiße, und nach dem fünften denkst du so, nee, komm, ist jetzt okay, so.
Ja, ja, ja.
Muss ich jetzt nicht noch einen sechsten ins Regal stellen oder ich verkaufe vier und einer bleibt halt mal stehen, so aus Komplettierungsgründen für Genre abzudecken. Ein Lieblingsfilm mitunter ganz klar, auch wenn viele Leute immer sagen, der Film ist ja gar nicht so schlimm, aber ich finde den halt einfach, ist halt einfach der alte Texas Chainsaw Massacre.
Okay.
Der Originale. Mhm. Für wie der Film halt gemacht ist, für was der Film ist, mit diesem beklemmenden, mit diesem, das ist ja kein Soundtrack, diese Geräusche und so.
Ja, 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 ja.
Das ist halt schon stimmig in sich, finde ich. Klasse. Dann von neueren Sachen finde ich zum Beispiel hier von den großen vier Franzosen, finde ich halt Inside sehr gut. Nicht das Remake, sondern halt den Original aus Frankreich. Und halt noch so ein, eigentlich so ein Slasher-Film von der Stange aus den 80ern, wo die Dinger aus dem Boden gespräst sind wie nichts Gutes. The Intruder.
Okay.
Der hat, glaube ich, der hat der Alternativtitel, Blood Knight, glaube ich. Müsste ich gucken. Und Zombie-Filme, ganz klar, Day of the Dead. Also der Film, der nach Dawn of the Dead kam. Day of the Dead hast du vielleicht, der halt in diesem Militärbunker spielt.
Ja, ja, das, den kenne ich sogar.
Weltklasse. Ist halt so auch so einer meiner Lieblingsfilme auf jeden Fall. Um das mal.
Siehst du, also haben wir hier auch gleich noch ein paar Horrorfilm-Empfehlungen ausgesprochen.
Also ich denke, jemand, der sich halt damit beschäftigt, der wird jetzt irgendwas sagen, ja, erzähl doch mal was Neues, aber es ist halt so.
Ja, ey, du, völlig okay. Deine Meinung, dein Geschmack. Wie viele Filme hast du?
Ich habe sie nie gezählt.
Okay, aber es sind einige.
Es sind einige.
Okay. Als ich so ein bisschen in Vorbereitung auf den Podcast, klar, man googelt ja auch immer erstmal so ganz stumpf, um da vielleicht irgendwo noch schmutzige Wäsche zu finden.
Da kommen wir bei mir ins Bad.
Ich habe, du hast einen IMDb-Eintrag.
Bitte was?
Ja, du musst mal googeln. Also IMDb kennt man vielleicht hier, diese Filmdatenbank. Findet man dich. Aber das nur am Rande, okay, du wusstest es nicht, jetzt weißt du es.
Ich weiß auch nicht mal unbedingt, was ein IMDb-Eintrag ist, aber.
Ich schicke dir nachher nochmal einen
Link. Ich habe gestern noch keinen Laptop, weißt du? Ja.
Ich weiß, du wirst es richtig. Ich schicke dir nochmal einen Link. Fand ich sehr lustig. Egal. Wir drücken auf die Tube, weil wir sind schon wieder völlig über der Zeit hier.
Ach Gott, Entschuldigung.
Nein, kein Problem. Alles schicki. Du weißt, am Ende gibt's immer noch ein Spielchen.
Ja, ja, ja.
Um jetzt nochmal den Bogen zu spannen vom von den Horrorfilmen weg, wieder zurück zur Musik. Zum Abschluss, du weißt, es gibt immer noch das Wunsch-Line-Up. Du bist Veranstalter. Du hast unendlich viel Geld, du kannst tote Bands zum Leben erwecken. Ich würde sagen, wir fangen immer erstmal wieder mit der Venue an. Wo würde deine Show stattfinden?
Ich darf ja nur eine Show machen, gell?
Ja, nur eine.
Okay, dann mache ich sie in der Chemo in Dresden.
Okay, krass. Also nicht bei dir irgendwo, sondern in der Chemo.
Ich liebe den Laden.
Okay, nein, lassen wir so stehen. Super. Ja. 3 bis 4 Bands. Wer würde spielen?
Okay, dann natürlich Iron Maiden.
Abgefahren.
In der Verfassung und der Fitness der 80er Jahre.
Okay,
Und ich darf die Setlist schreiben.
Sehr gerne. Geil. Ja.
Das wird gespielt. Dann spielen auf jeden Fall auch Agnostic Front im One-Voice-Line-Up und Songs von der One-Voice-Platte. Ich sehe Agnostic Front, wenn die Welt normal ist, gefühlt 5-mal im Jahr.
Naja, klar.
Und jedes Mal hoffe ich, dass sie Songs von der One-Voice spielen und irgendwie, zumindest wenn ich da bin, machen sie es wahrscheinlich mit Absicht, nicht?
Bist du immer enttäuscht, ja.
Ja. Die sind auf jeden Fall dabei. Sehr platte mit dem Line-Up, mit Matt Henderson, Will Chapler. Dann die für mich wichtigste Band ever aus dem Saarland, ABC Diabolo.
Okay.
Spielen, wo jetzt auch leider gerade vor ein paar Wochen erst der Gitarrist gestorben ist. Und die waren halt immens wichtig für mich und halt auch, weil der Sänger hat ja auch seit Mitte der 90er einen Plattenladen in Saarbrücken, in dem ich halt auch mal gearbeitet habe. Man ist halt auch ein bisschen befreundet. Da sind wir schon bei 3 Bands.
Als krönender Abschluss.
Und dann nochmal auch eine Band, die mich live in der Era halt einfach weggeblasen hat, so Biohazard zur Discipline.
Uiuiui, okay.
Zeit. Und durch die Hintertür schleichen sich aber dann halt auch noch Risk It, Not in the Back World wieder ein und spielen auch noch.
Okay.
Damit ich behaupten kann, damit ich meine Memoiren schreiben kann, ich habe da mitgespielt. ein bisschen Egoismus darf ja auch sein. Ich bin ja auch reich.
Deswegen, du hast ja unendlich viel Geld.
Mir ja alle zu Füßen.
Okay, nein, absolut. Kein Problem. Schönes Line-Up, muss ich sagen. Ist ein ganz wildes Line-Up. Vor allen Dingen,
wenn ich jetzt mal gerade so nochmal so überlege, Iron Maiden und Biohazard.
Ey, du, deine Show, dein Line-Up, völlig okay. Weißt du? Willst du nochmal ändern? Und
halt, wenn die Show eigentlich schon rum ist, springen auch noch gerade noch Sepultura im Arise-Line-Up auch noch so über der Venue ab und spielen noch auf dem Parkplatz. So, jetzt bin ich aber fertig.
Okay. Ja, damit sind wir hier durch. Vielen Super. Lieben Dank, dass du es mitgemacht hast.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Also,
am Abschluss, letzte Worte?
Ja, wie gesagt, kommt alle weiter gut durch diese ganze Scheiße und ich hoffe, wir sehen uns dann halt baldigst mal wieder auf irgendeiner Show. Ich denke mal, Leute, das werden jetzt wahrscheinlich auch sich nur Leute anhören, die mich auch kennen. Vielleicht der ein oder andere, der mich nicht kennt. Und dann gerne mal zu mir kommen und dann können wir halt mal ein bisschen quatschen oder mal ein Kaltgetränk zu uns nehmen. Und wie gesagt, das Wichtigste, bleibt gesund, auch eure Freunde, Familien und so weiter und so fort.
Ganz fein, ganz fein. Damit können wir das hier definitiv entspannt beenden. Wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Danke an alle, die sich den Quatsch hier immer noch anhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.